haben. Und wir haben natürlich auch wieder einen tollen Gastkritiker, wie sich das gehört. In dem Fall sage ich es besonders gern, sein Name ist Vanya. Und er ist tatsächlich, habe ich mal gefragt, benannt nach einem meiner absoluten Lieblingsstücke, das mein Leben vielleicht sogar verändert hat. Onkel Vanya nämlich tatsächlich, denn sein Vater war ja ein großartiger Schauspieler. Aber wir freuen uns sehr, dass er heute da ist. Vanya Müs, Vanya, bitte komm zu uns. Wir kennen ihn alle aus vielen, vielen wunderbaren Produktionen. Ein Fall für zwei natürlich. Und er ist ein grandioser Vorleser. Wir hatten das Vergnügen, schon mal auf der Bühne zusammenzusitzen. Habe ich gehört, wie toll du lesen kannst. Warum eigentlich? Woher kommt das? Schauspieler sind ja oft eher mit dem ganzen Körper tätig, aber bei dir funktioniert es gerade bei Hörbüchern, bei Lesungen ganz besonders.
Es freut mich, dass du das sagst. Ich glaube, es liegt einfach daran, dass mein Vater sehr gerne und auch sehr gut vorgelesen hat und der hat uns bis ins jugendlichen Alter nicht gezwungen, aber überzeugt davon, dass wir immer weiter uns durch die Weltliteratur der Kinderbücher lesen und wir haben mit Faszination zugehört und irgendwas ist davon hängen geblieben.
Wenn ich gerade gesagt habe, ein Fall für zwei, ist das dann nur ein Ausschnitt deines Werkes, ganz klar. Das geht auch weiter, diese Staffel, aber es ist schon etwas, was dann für enorme Popularität sorgt. Also ich denke mal, vorher haben dich vielleicht nicht so viele Leute auf der Straße erkannt wie jetzt.
Ja, das ist das Absurde, was das Fernsehen macht. Wenn man dann eine durchgehende Rolle hat, dann bleibt alles andere ein bisschen im Hintergrund. Ist mir aber ganz recht, dadurch werden die Lesungen voll, dadurch darf ich bestimmte Sachen machen, die ich sonst nicht machen könnte und darf mir Independent oder Studentenfilme leisten, weil das ZDF gut bezahlt und kann das dann eben parallel auch noch drehen.
Natürlich, es gibt ja eine Freiheit. Auch die Freiheit, hier einen Tag hier freizunehmen. Du bist bei uns gewesen, du lebst ja in Hamburg, hast dir also Filme angesehen heute, aber diese Standardfrage stelle ich am Anfang immer. Wie war das, unter lauter Irren zu sein, Filmkritikern, die jetzt inzwischen auch nicht mehr frisch sind, so richtig, die sind auch irgendwie alle durch. Also die Erfahrung auf der anderen Seite der Barrikade?
Ja, das ist so ein bisschen wie unter Raubtieren, habe ich das Gefühl. Raubtieren aus der ganzen Welt. Man sitzt da, man hört wahnsinnig viele verschiedene Sprachen und die sind auch nicht zimperlich, die Leute, mit denen ich da heute im Kino saß.
Wir werden nachher reden über deine Seherlebnisse heute. Erstmal ganz herzlichen Dank an dieser Stelle nochmal, dass du heute bei uns bist. Vanya Müs, unser Gastkritiker. Unser Gastkritiker heute ist Vanya Müs. Und Vanya, wir fangen erstmal so ganz entspannt an, neben dem Film. Da geht es um gar nichts, weil es nicht im Wettbewerb. Er lief außerhalb der Konkurrenz, aber von einem Regisseur, den wir natürlich bestens kennen, nämlich Steven Soderbergh, der hier mit Unsane auch wieder was Experimentelles gewagt hat. Der ist ja ein Regisseur, der uns immer wieder überrascht. Ja. Manchmal ist er ganz konventionell, übrigens dann wieder völlig experimentell. Hier in dem Falle ist es vor allem die Herstellungsweise dieses Films, Unsane, die erstmal verblüffend ist, nämlich...
Ja, ich war, das ist auch das Beeindruckendste an dem Film für mich gewesen. Der ganze Film ist mit iPhone aufgenommen, was man ihm nicht ansieht. Man sieht die digitale Aufnahmetechnik dem Film an, aber man denkt, es ist halt eine normale große Digitalkamera, dass das alles auf dem iPhone aufgenommen ist. Es ist beeindruckend gespielt. Es ist auch gut inszeniert, es ist ein Horrorfilm. Es wirft eine für mich brennende Frage auf, nämlich betrügt das medizinische System der USA, was die Psychiatrien angeht, was in einem großen gesellschaftlichen Ausmaß da halt vorhanden ist und in der Hand eines großen Unternehmens ist. Werden die Patienten gefügig gemacht, für krank erklärt und da behalten, solange die Insurance das bezahlt. Das ist ein wahnsinnig spannendes Thema, total glaubwürdig. Ich würde sogar schätzen, das gibt's. Und dann macht er einen Horrorfilm draus und ich war, ja, überrascht und letztendlich auch enttäuscht, muss ich sagen, weil ich von Soderbergh einfach mehr erwarte als das, was ich heute gesehen habe.
Um noch ganz kurz bei diesen Bildern zu bleiben, es ist ja nicht das erste Mal übrigens, dass Film mit iPhone gedreht wurde. Es war damals dieser wunderschöne Film L.A. Tangerine. Das war, glaube ich, der allererste. Und da hat mir der Regisseur noch erklärt, es gibt so eine Linse noch mal extra. Man setzt da was davor. Also man wundert sich wirklich, wie die Totalen sind. Und so. Es sieht einfach klasse aus. Da habe ich mich damals schon gefragt, warum macht man es dann eigentlich? Also wenn es dann letztlich doch so aussieht wie eine ganz normale Kamera, wie ist das hier? Ich habe den Film nicht gesehen. Also wie sind die Bilder hier bei uns hängen?
Erstmal muss ich sagen, wahrscheinlich ist die Linse größer als das iPhone selber. Wir haben damals schon Filme gemacht, als die erste Kamera, es war eine Canon, glaube ich, die hatte schon so einen 5K-Chip und dann wurde die auf Bretter gebaut und dann letztendlich war es doch wieder so groß wie eine normale Kamera. Ich habe mich auch gefragt, warum macht man das einfach, weil man es kann und weil es irgendwie cool ist, auf so kleine Chips zu drehen und so weiter. In diesem Film, das sieht aus wie... normaler Kinofilm, den man ansieht, dass irgendwas etwas preiswerter ist. Und letztendlich ist das die Technik, die er benutzt. Ein iPhone ist einfach günstiger, als wenn man eine große Kamera mit einer riesigen Zeiss-Linse da vorne drauf nimmt. So.
Ich bin schon erstaunlich, dass man damit inzwischen so eine Bilder machen kann, aber wahrscheinlich eben auch mit diesem Zusatzding.
Und wir haben es auf einer großen Leinwand gesehen, das muss man auch mal sagen. Ich habe das nicht auf einem kleinen Fernseher gesehen, sondern im großen Cinemax auf der Leinwand 7. Das ist riesengroß gewesen und es ist trotzdem sehenswert und toll, was der daraus gemacht hat, der Soderbergh.
Jetzt müssen wir aber nochmal klären, woher deine Enttäuschung rührt, weil du ja gesagt hast, also von dem hast du mehr erwartet. War es jetzt so konventionell dann letztlich doch oder dieser Genrewechsel, der offensichtlich da stattfindet?
Na, es ist nicht mal ein Genrewechsel, sondern es geht zielstrebig in dieses Horrorszenario einer Frau, die dann gefangen ist in dieser Psychiatrie. Es ist nur so, wenn man Aaron Brockovich kennt von Soderbergh, wenn man Contagious kennt oder wenn man die Che-Filme kennt oder selbst die Oceans-Filme, ja, die Oceans-Trilogie, die einfach mit einer Slickheit gemacht ist, dann erwartet man immer irgendetwas Besonderes. Und wenn es nur ist in dem Film, dass es auf dem iPhone gedreht ist, reicht mir das für Soderbergh nicht. Dafür ist er zu gut.
Ja, ja. So. Vielleicht noch ein Wort zu den Schauspielern. Also Claire Foy ist ja doch hier als Hauptdarstellerin noch sehr bekannt inzwischen. Hat sie dich überzeugt?
Sie hat mich überzeugt und beeindruckt. Sie hat das toll gespielt. Aber es ist letztendlich eine tolle Darstellerin mit zu leichten Sätzen, zu leichten Szenarien, ist dann eben leider verheizt. Das ist so... Soderbergh und sie und auch die anderen Darsteller mit einem fundierteren Skript, mit ein bisschen mehr Mühe, mit ein bisschen mehr Geld, mit ein bisschen mehr zeitlichem Aufwand, machen dann einfach einen weltbewegenden Film. Und das ist er nicht, dieser Film.
Es mag auch Gründe haben, warum er dann hier läuft und nicht im Wettbewerb läuft. Also warum es dann letztlich doch außerhalb der Konkurrenz passiert.
Es ist der Name, der eingekauft wird. Es ist auch natürlich Matt Damon, der spielt eine kleine Rolle, kommt kaum vor. Ist ein Techniker, der irgendwie berät und so. Das ist natürlich alles wunderbar, weil Soderbergh ist immer ein Familienfilmer gewesen. Der hat immer seine Posse, wie das schön im deutschen Rap heißt, wenn Jan Delay von seiner Posse spricht oder sowas. Der hat immer seine Posse mitgenommen. Die helfen aus, die unterstützen sich gegenseitig. Und der hat natürlich auch einen Output, das ist unglaublich, weil der macht neben den ganz großen, ganz wertigen, ganz teuren Hollywood-Produktionen ständig noch andere Filme und experimentiert rum. Und allein deswegen muss man ihn lieben. Und deswegen war auch der Applaus groß. Und allein deswegen... bin ich dem Film auch wohlwollend gegenüber.
Gut, das klang jetzt einmal mal nicht so unbedingt. Das ist jetzt so eine Abrundung nochmal von dir, weil du warst ja schon sehr kritisch und das ist auch richtig so. Du bist unser Gastkritiker. Ja. Aber man hat einfach Sympathien auch für ihn, weil er sich immer wieder, wie sagt man so schön, neu erfindet. Ne?
Hat man im Applaus auch gemerkt. Die Leute waren hin und her gerissen und haben gesagt, das muss man jetzt, das ist Soderbergh, das finden wir jetzt gut, Applaus. Ja, so.
Man will es mögen, das kenne ich auch.
Man will es mögen und trotzdem geht man ja auch deswegen hin. Es war total rappelvoll. Man hat kaum noch einen Platz gefunden, obwohl man ja auch schon eingetragen war in die Liste. Also man musste sich seinen Platz dann erkämpfen so ein bisschen. Und man geht hin und sagt, womit überraschst du uns? Ist es jetzt der große Wurf? Ja, war es heute nicht ganz.
Vielen Dank. Die erste Kritik. Wir werden nachher noch reden über den Robert, der Idiot, also der Bruder. Und ich bin sehr gespannt, was du zu diesem dreistündigen Epos sagst. Die erste Gastkritik von Vanya Müs. Unser Gastkritiker heute ist Vanya Müs und wir freuen uns sehr, dass er sich die Mühe gemacht hat, sich Filme anzusehen und zwar eben auch ganz besondere Filme. Der Film, über den wir jetzt reden wollen, Mein Bruder heißt Robert und ist ein Idiot, ist ein großes Werk, 3 Stunden lang. Wir hatten das Team gerade da, aber Sie werden verstehen, dass wir doch warten. Die kommen direkt von der Premiere, dass die dann erstmal weg sind. Also man redet einfach doch etwas befangen, wenn die Macher und Macherinnen da sitzen. Also wir sind ganz froh, dass sie jetzt aber weg sind, dass wir reden können, aber bevor wir das tun, möchte ich noch ganz kurz sagen, was Sie ja vielleicht nicht wissen. Vanyas Frau ist Imkerin und er war jetzt wirklich berührt, den Regisseur Markus Imhof kennenzulernen zum ersten Mal wegen More Than Honey. Ne? Das ist ein Film, der wahrscheinlich so ein Familienschatz bei euch auch ist.
Ja, absolut. Also die Lektüre sozusagen dieses Films, beziehungsweise das Sehen dieses Films ist Standard bei uns, weil es einfach aufzeigt, wie wertvoll die Bienen für uns auf der Welt sind, für uns Menschen. Und das ist ein Muss, finde ich, der Film. Ist beeindruckend und wenn man in den Bienenkosmos einsteigt, da haben wir jetzt gar nicht die Zeit. Okay. Wir wollen ja über Filme reden, aber es ist wirklich eine Wissenschaft für sich und ein wunderbares Paralleluniversum.
Deshalb hast du auch so geklatscht, so einsam, als er über die Bienen nochmal sprachen, die Bienenvölker und die Bienenstöcker, dass dir das bedeutet. Damit kommen wir aber auch zu einem Film, in dem Tiere durchaus eine große Rolle spielen. Denn das haben wir noch gar nicht erzählt vorhin. Mein Bruder heißt Robert und ist ein Idiot von Philipp Gröning. Dieses Geschwisterpaar, diese Zwillinge, die wir vorhin schon geschildert haben, die da in so einer Einsamkeit, in so einer Intimität leben, die haben ja viel mit Tieren zu tun. Zum Beispiel gibt es ja immer diese Heuschrecke, die sie sich so gewissermaßen hält in so einer Zigarettenschachtel. Fand ich schon fast ein Vorboten der Grausamkeit. Dinge, die dann später passieren in diesem Film. Also sagt das auch etwas aus über die beiden?
Also erstmal muss man sagen, der Philipp Gröning, den ich sehr schätze und gerade zum ersten Mal persönlich kennengelernt habe und den ich sehr mag und wo es mir wahnsinnig schwerfällt, nachdem ich dem in die Augen geguckt habe, irgendetwas Kritisches über seinen Film zu sagen. Ich muss es gleich trotzdem tun, deswegen bin ich ja hier. Erstmal muss man die positiven Sachen erwähnen. Philipp Gröning hat die Kamera gemacht in diesem Film und die ist wirklich außerordentlich sensationell. Der hat auch von seinen letzten Filmen die Kamera gemacht und er hat ein Auge, das ist toll. So, er hat Schauspieler an der Hand, die beeindrucken, sowohl der Josef Mattes als auch die Julia Zange, als auch alle anderen Schauspieler sind großartige Schauspieler. Er hat Panoramen um sich herum. Es ist wirklich ein Film, in den man am Anfang erstmal eintaucht und denkt, man ist in einem Terrence Malick-Film. Die ersten 1,5 Stunden ungefähr und dann wechselt es aus meiner Sicht in einen Natural Born Killers artigen Film. Und ich frage mich, warum. Das hätte ich ihn auch gerne noch gefragt, aber die musste jetzt schon wieder weg, gleich zur nächsten Veranstaltung, weil es gar nicht aus meiner Sicht nötig ist, wenn man erstmal so eingetaucht ist in diesen Film und sich auf diese Geschwindigkeit, die wirklich wahnsinnig elegisch und langsam ist, eingelassen hat. Es ist fast meditativ. Man ist bei den Geschwistern, man ist bei den Tieren, man sieht Ameisen und man sieht auch einen Hund, der rumläuft und man sieht diese Heuschrecke und Vögel, die ziehen. Also es ist wirklich ganz, ganz toll, was man alles sieht und diese Ruhe und man sieht die Felder und diese Schauspieler, die miteinander wahnsinnig toll spielen. Und ist gerade so gemütlich im Sitz und lässt sich drauf ein. Und plötzlich gibt es einen Bruch. Und aus meiner Sicht werden diese beiden Hauptdarsteller verraten sich und den Film, indem sie plötzlich eine Form von Geistesgestörtheit an den Tag legen, die ich nicht nachvollziehen konnte. Es hätte alles 10 Stufen kleiner sein können. Und wäre genauso beeindruckend gewesen oder viel, viel beeindruckender, wäre ich aus dem Film rausgegangen und dachte, hätte gesagt, das ist aus einem Guss. Wahrscheinlich ist es Absicht. Der Philipp Gröning ist ein wahnsinnig intelligenter Mann. Der hat sich das alles so überlegt. Der hat viele, viele Jahre an diesem Film gearbeitet und davon muss man auch den Hut ziehen. Und trotzdem sitze ich als Zuschauer da und sage, warum hat er die Entscheidung so getroffen, wie er sie getroffen hat? Und es hat mich am Ende eben deswegen auch bisschen wütend zurückgelassen, weil ich gedacht hätte, Mensch, ich hätte dem Philipp gewünscht, dass er ich wäre gern berührt worden von dem Film.
Also ich verstehe vollkommen, was du meinst. Ich habe vorhin auch gesagt, also wenn man nach 2 Stunden oder so rausgeht, dann hat man einen völlig anderen Film gesehen. Das sind ja auch viele rausgegangen, also außer eine große Wanderung.
Da muss ich mal dazu sagen, also wer, das habe ich auch erlebt in der Pressevorführung, wer frühzeitig aus einem Film rausgeht, der hat zumindest genügend Respekt an den Tag zu legen, nichts dazu zu sagen. Wer frühzeitig aus einem Film rausgeht, darf sich keine Meinung erlauben.
Bin ich völlig bei dir, natürlich. Absolut richtig, zumal man, wie gesagt, dann nochmal einen ganz anderen Film sieht. Und mir geht es eigentlich so wie dir, oder ging es so wie dir, dass ich war auch verstört natürlich von dem Film und von seiner Langsamkeit. Ich fühlte mich provoziert, was ich alles toll finde, weil sowas muss auf der Berlinale möglich sein, dass man solche Filme zeigt. Und dann kommt ihm, wie hast du es dankenswert, weil überhaupt nicht verraten, das machen wir jetzt auch nicht, kommt ihm wirklich dieser Schock, diese unglaubliche Gewalt und Brutalität, die da ausbricht. Und er hat es ja vorhin so indirekt erklärt, er hatte gesagt, er wollte ja was erzählen, was ihm nicht motiviert ist, nicht wie im Tatort oder so, wo man ihm sofort ja die Motive bekommt, sondern wir sollen verstört rausgehen. Und das zumindest klappt, ja, man ist völlig verstört.
Ja, habe ich auch wirklich zugehört und habe gesagt, vollkommen richtig, ich habe viel mit dem Fernsehen zu tun und das wird viel zu viel erklärt, ja, selbst im Tatort noch, also es geht mir auf den Keks. Man muss nicht alles erklären, die Zuschauer sind mündig, die sind intelligent, die müssen auch selber nachdenken können. Das dürfen sie in dem Film und da hat er ganz, ganz tolle Lösungen gefunden. Man fragt sich am Anfang, warum fühlen die sich in dieser Tankstelle so selbstverständlich, ja, warum gehen die mit dem Personal um, wie sie mit dem umgehen und dann merkt man, die gehen ins Hinterzimmer, da sind Marken an der Wand, wie sie aufgewachsen sind, das ist ihre Tankstelle. Großartig, toll. So, wenn man das Ganze, aber du hast die Heuschrecke erwähnt, wenn man das Ganze eine Nummer kleiner gemacht hätte und die hätten jetzt diese Heuschrecke zum Beispiel gequält in ihrem Kosmos, wäre das Gleiche von der Botschaft rübergekommen und ich wäre genauso angewidert und entsetzt gewesen. Aber das, was die machen, treibt es so auf die Spitze und darüber hinaus, dass ich die Sympathie und den Faden verliere und sage, nee, das finde ich jetzt schade. Ich habe jetzt 3 Stunden hier gesessen und fühle mich veräppelt.
Also ich muss dazu sagen, Sympathie hatte ich für sie sowieso nicht so richtig, aber das war auch nicht so angelegt. Ich hatte die ganze Zeit immer so das Gefühl, das sind verwöhnte, super intelligente, von der Wirklichkeit losgelöste Kids. So hat das aber vorhin auch beschrieben, die Kapsel, ne?
Ist so, es sind nur Spätpubertierende, ja. Und bei denen, weil ich selber Söhne habe, die langsam erstmal in die Pubertät reinkommen und merke schon, wie anstrengend das sein kann. Ja. Man akzeptiert da mehr. Man sagt, okay, geht durch die Phase durch. Dann wird auch aus euch, werden dann Erwachsene. Ihr seid Zwillinge, das ist nochmal was anderes. Meine Mutter war Zwilling. Ich weiß, wie dicht die bleiben bis zum Ende ihres Lebens. Das ist eine ganz, ganz andere Beziehung als unter normalen Geschwistern, sage ich mal. Und trotzdem, dadurch, dass sie eben über die Grenze gehen und ich sage, das machen nur Leute, die nicht ganz richtig im Kopf sind, und das habe ich vorher nicht gedacht bei denen beim Zugucken, sondern ich dachte, die sind einfach, ja, junge Leute, die sich ausprobieren, die miteinander kabbeln, die miteinander das Leben leben und erleben und den nächsten Schritt machen wollen, wie Philipps ja vorhin auch gesagt hat, und nicht wissen, wie und ob sie es überhaupt schaffen, dann so eine Art von Radikalität an den Tag zu legen, die ja sicher gewollt ist. Das Verstörende des Films ist ja, wie gesagt, das unterstelle ich dem Philipp jetzt einfach, durch seine Intelligenz gewollt. Aber es war mir zu krass, zu Holzschlaghammer vors Gesicht mäßig.
Anja, ganz herzlichen Dank. Erstmal, auf jeden Fall merkt man, diesen Film kann man stundenlang reden, und das tun die Leute jetzt schon bei der Berlinale. Das wird auch noch weitergehen. Aber das war erstmal auf jeden Fall eine wunderbar hochinteressante, sehr differenzierte, bis zum Ende durchgesehene Kritik. Ja. Fundiert durch Anschauen.
Und ich muss dazu sagen, ich wünsche dem Film natürlich von Herzen viel Erfolg. Keine Frage.
Anja Müß über Mein Bruder heißt Robert und ist ein Idiot. Ja, Anja, wir haben uns noch gar nicht richtig von der verabschiedet. Wir waren vorhin so drin im Moderationsrausch, im Reden über diesen Film von Philipp Gröning, dass wir das jetzt noch in Ruhe machen wollen. Ich wollte ein paar Sachen noch kurz bereden, weil zum Beispiel haben wir gerade sehr viel über Theater gesprochen. Du warst in einer wirklich wunderschönen Theaterverfilmung zu sehen, und zwar mit Susanne Wolf, die ja wiederum hier auch vor kurzem war. Styx, wiederum ein Film über Flüchtlinge, und zwar ein ganz intensives Kammerspiel auf dem Wasser. Andreas Kleinert war der Regisseur?
Andreas Kleinert hat mit Susanne und mir Hedda gemacht, also nach Hedda Gabler, mit Godehard Giese, der den Mann gespielt hat. Ich habe Eilert Lofborg gespielt, und in einer sehr modernen Verfilmung. Und es war eine große Freude und eine große Ehre, das spielen zu dürfen. Und es war übrigens eben auch eine große Freude und Ehre, die beiden New Yorker Damen hier kennenzulernen. Es ist ein Film, den ich unbedingt sehen muss. Ich hoffe, der kommt ins Kino.
Ja, ich hoffe das auch sehr. Ansonsten musst du hier kämpfen. Es gibt noch eine Vorführung. Da werden wir alles dran setzen. Weil du gerade gesagt hast, also eine Theaterverfilmung, Theater bedeutet dir neben den vielen, vielen Filmen natürlich wahnsinnig viel. Du kommst aus einer Klasse, Theaterfamilie auch, ne?
Ich bin in die Bühne hineingeboren worden oder auf die Bühne raufgeboren worden. Meine Mutter hat als Lehrerin studiert damals, hat Staatsexamen gemacht. Papa war im Schauspielhaus in Hamburg, und ich durfte meine Kindheit im Schauspielhaus in Hamburg verbringen und habe mich dann mit 18 erstmal für den Film und gegen das Theater entschieden. Ganz anders als mein Bruder, der 7 Jahre jünger ist, Jona, der in Koblenz am Theater ist und das Theater sehr liebt. Inzwischen darf ich beides machen und freue mich auf eine Inszenierung eines Kehlmann-Stücks, Heiliger Abend heißt das, mit dem wir im Herbst auf Tournee gehen werden.
Das ist also dann das Theater. Dann lass uns zum Schluss trotzdem noch auf Film und Fernsehen zurückkommen. Also wie geht's weiter? Also Ein Fall für zwei gibt's auf jeden Fall neue Staffeln. Das ist immer klar.
Ein Fall für zwei darf weitergemacht werden. Es gibt Gespräche über ganz wunderbare Kinoprojekte. Aber wie es immer so ist, bevor nicht alles nied- und nagelfest ist, rede ich da ungern drüber, weil dann passiert meistens nichts.
Ja. Aber du liest auch weiterhin.
James Baldwin habe ich gerade eingelesen als Hörbuch. Wunderbar, sein Debütroman neu übersetzt. Von dieser Welt heißt er, kommt irgendwie in einem Monat raus, glaube ich. Und bald kommen wunderbare Lesungen mit Ernst Jandl-Texten, mit Krimi-Texten. Also ich freue mich wahnsinnig. Lit Cologne darf ich jetzt was lesen. Also ich darf mich in allen möglichen Facetten ausprobieren, und das ist eben das Tolle am Schauspielberuf, dass man das kann, und ich bin dankbar und glücklich, dass ich das darf.
Was für ein schönes Schlusswort. Und wenn Sie alle süchtig geworden sind nach dieser Stimme, haben Sie ja gemerkt, kein Problem. Hörbücher gibt's en masse, und Lesung macht er auch im Fernsehen auch zu sehen. Ganz herzlichen Dank, ein wunderbarer Gast.
Nun vielen Dank, schönen Abend.
Anja Müß, danke dir. So. Tschüss.